Nur noch ein paar Tage bis zu den US-Wahlen. Berit, wie gespannt bist du?
Sehr. Ich weiß nicht, ich habe dieses Gefühl von früher, wenn man so einen Flötenauftritt hatte oder so. Da ging es mir auch immer so, dass ich so bis kurz vorher dann einfach irgendwie so gefühlstaub geworden bin, weil ich es ansonsten nicht ausgehalten hätte. Wie geht's dir?
Ich freue mich immer auf so große politische Ereignisse. Ich werde dann den ganzen Tag werde ich am Handy sein danach und gucken, wie die ersten Auszählungen sind, wie es so aussieht und so. Also eigentlich, klar, ist vielleicht auch nicht so erfreulich, was rauskommen wird. Also kommt ja auf die persönliche Einstellung drauf an. Aber eigentlich freue ich mich drauf. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall nochmal an, wie sich einzelne Leute in den USA auf das Wahlergebnis vorbereiten. Und das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also Trump-SupporterInnen, aber auch Harris-SupporterInnen machen nämlich zum Beispiel Waffentraining.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Berit Ström.
Und ich bin Magdalena Steffeli.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Und auf Platz 1 sind zwei junge Wissenschaftlerinnen aus den USA. Kelsey Johnson und Nakia Jackson haben den Satz des Pythagoras bewiesen und das gleich mehrmals. Dafür haben sie die Trigonometrie benutzt. Und das ist wirklich ein Riesending in der Mathematik, weil so wie die zwei das gemacht haben, konnte es bisher nur zweimal bewiesen werden.
Ganz kurz, ich musste mich da auch selber dran erinnern. Also der Satz des Pythagoras ist a² plus b² gleich c².
Hast du gleich zur Berechnung eine Formel?
Und der wird angewendet, wenn man zum Beispiel berechnen will, wie lange eine Seite von einem rechtwinkligen Dreieck ist. Und man kann den schon auch zum Beispiel mit Algebra beweisen. Aber ein Beweis aus der Trigonometrie ist super schwierig, weil der Satz des Pythagoras eigentlich die Grundlage von der Trigonometrie ist. Also da dreht man sich halt super schnell im Kreis. Das nennt man dann auch den Zirkelschluss, weil in diesem System macht der Satz ja eh schon Sinn. Deswegen ist es so schwer, in dem gleichen System das auch zu beweisen. Die das jetzt dann trotzdem hinbekommen haben, das übersteigt hier jetzt aber definitiv unsere Erklärkünste. Es ist einfach nur krass, dass sie es geschafft haben.
Ja, und das Heftige dabei ist ja auch, dass sie das eigentlich schon vor 2 Jahren gemacht haben. Und damals sind sie noch zur Schule gegangen. Die ganze Idee hatten sie einfach bei einem Mathematikwettbewerb.
Ja, man kennt's.
Überflieger.
Auf Platz 2 ist ein Zitat von Michelle Obama, also die ehemalige First Lady der USA. Und die macht sich ziemliche Sorgen um die Rechte von Frauen in den USA, falls Trump nochmal Präsident werden sollte. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Michigan hat sie eine Rede gehalten und unter anderem davor gewarnt, was Trump für die medizinische Versorgung von Frauen bedeuten könnte. Sie sagt nämlich, dass das lebensgefährlich sein könnte, wenn Frauen zum Beispiel für eine Abtreibung in andere Bundesstaaten reisen müssen, weil sich ja dann diese ganzen medizinischen Prozesse auch verzögern. Oder wenn man ein Medikament braucht oder so.
Ja, in den USA ist das Recht auf Abtreibung in vielen Bundesstaaten ja jetzt schon extrem stark eingeschränkt, in manchen sogar verboten. Unter Trump könnte es noch strenger werden und die Demokraten wollen, dass Abtreibung im ganzen Land wieder legal ist.
Auf Platz 3 ist ein Post über Superreiche und darüber, dass sie dem Klima schaden. Und zwar verursachen sie in 90 Minuten so viele Treibhausgase wie ein Mensch im weltweiten Durchschnitt in seinem ganzen Leben. Das ist ziemlich krass, finde ich.
Das ist heftig.
Das sagt zumindest eine Studie von der internationalen Hilfsorganisation Oxfam, die am Montag veröffentlicht worden ist. Der reichste Mann der Welt ist ja Elon Musk. Und der sorgt mit seinen Privatjets alleine schon für so viele Emissionen wie ein Durchschnittsmensch in 834 Jahren.
Ja, Oxfam fordert deshalb eine weltweite Reichensteuer, um mit dem Geld die Folgen der Klimakrise für den globalen Süden abzufedern und hohe Steuern oder Verbote für Yachten und Privatjets. Auf Post Platz 4 ist ein Post über den Goldschakal, der sich in Deutschland verbreitet. Der ist kleiner als ein Wolf und größer als ein Fuchs und wurde in den letzten Jahren immer öfter in Deutschland gesichtet. Hauptsächlich im Süden, aber auch sonst wirklich schon in ganz Deutschland. Eigentlich ist der Goldschakal in Südostasien bis Südosteuropa zu Hause. Aber durch die Erderwärmung wandert er immer weiter nach Mitteleuropa. Soweit bekannt ist er für die Ökosysteme in Deutschland nicht gefährlich und für den Menschen übrigens auch nicht. Der isst nämlich eher Mäuse, Ratten, Kaninchen und Hasen. Ganz selten ist er auch mal ein Nutztier, meist Schafe, aber der Goldschakal ist geschützt und darf deshalb nicht gejagt werden.
Ja, die Kommentarspalte war richtig süß. Da standen mehrere Leute haben nämlich Gottschalk statt Goldschakal gelesen. Und ein Kommentar war zum Beispiel, ein Gottschalk reicht uns. Das fand ich ziemlich lustig.
Ja, sie auch schmunzeln.
Auf Platz 5 ist schon wieder eine Nachricht mit Pizza und mit Drogen. Wir haben hier irgendwie so einen Lauf in den letzten 2-3 Wochen. Im Bundesstaat Wisconsin hat eine Pizzeria aus Versehen mehrere Tage lang mit THC gebacken. Und zwar, ja, ist das aufgefallen, weil es den KundInnen danach eher nicht so gut ging. Und ein Eigentümer von der Pizzeria hat dann gesagt, dass der Koch wohl das falsche Öl für den Teig benutzt hätte. Und das war dann eben mit THC versetzt. Ich frage mich trotzdem, warum das in der Küche rumsteht. Aber insgesamt wurden daraus ungefähr 60 Pizzen gebacken. Also der Schaden ist begrenzt.
In den Kommentaren gab es dann Wortspiele wie Pizzeria Ottio e Olio, Stone Oven Pizza etc. Die Leute fanden es auch eher witzig. Das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt mal auf die anderen News.
Diese Woche gab es insgesamt 2 Wirtschaftsgipfel und die waren sozusagen der Grund, warum es in den Medien auch echt immer wieder mal hieß, so jetzt könnte die Ampel wirklich zerbrechen oder es ist so wahrscheinlich wie noch nie. Hintergrund sind mal wieder die Haushaltsverhandlungen, also es geht darum, wie viel Geld der Staat wofür im nächsten Jahr ausgeben darf. Der deutschen Wirtschaft, der geht es nämlich nicht so gut gerade. Die schrumpft dieses Jahr zum 2. Mal in Folge und das ist nicht normal. Also in den letzten Jahren davor ist sie eigentlich immer ein bisschen gewachsen, mit Ausnahme von Corona 2020 und der Finanzkrise 2009. Ansonsten gibt es da eigentlich immer ein paar Prozent Wachstum.
Ja, und in diese ganzen Schlagzeilen reiht sich zum Beispiel auch ein, dass diese Woche bekannt gegeben wurde, dass VW mindestens 3 Werke in Deutschland schließen und 10.000 Arbeitsplätze streichen will. Und das bei einem Unternehmen, was früher eine Beschäftigungssicherung hatte. Das heißt, sie haben bisher ihren Angestellten versprochen, dass niemand betriebsbedingt gekündigt wird. Da muss man sagen, das hat nicht nur was mit der deutschen Wirtschaftslage zu tun, sondern auch einfach mit schlechten Managemententscheidungen in den letzten Jahren. Aber trotzdem ist jetzt halt die Frage, wie kann und soll der Staat deutschen Unternehmen gerade helfen?
Deshalb hat Scholz diese Woche VertreterInnen von der Industrie und den Gewerkschaften ins Kanzleramt eingeladen, um darüber zu sprechen, was man tun kann, um die deutsche Wirtschaft zu stärken. Mit dabei war zum Beispiel in dem Fall auch der VW-Vorstand. Nicht eingeladen waren Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, obwohl die beiden ja eigentlich auch sehr viel mit Geld und mit Wirtschaft zu tun haben. Und auch aus der Wirtschaft sollten nur sehr ausgewählte Leute kommen. Und es gab halt im Vorfeld auf jeden Fall schon Ärger. Und deswegen hat Lindner dann einfach mal schnell sein eigenes kleines Wirtschaftstreffen veranstaltet, direkt gegenüber im Reichstagsgebäude. Und eingeladen wurden vor allem die Leute, die bei Scholz nicht auf der Gästeliste standen.
Und was da noch oben drauf kommt, letzte Woche hatte Habeck auch schon ein sogenanntes Impulspapier vorgestellt mit nochmal anderen Lösungsansätzen für das große Wirtschaftsproblem. Das war auch nicht mit den anderen beiden Koalitionsparteien abgestimmt.
Da werden gerade also 3 komplett unterschiedliche Süppchen gekocht und das unter krassem Zeitdruck, weil Mitte November will die Ampel eigentlich den Haushalt für nächstes Jahr verabschieden. Wir versuchen hier jetzt aber mal diesen Ampelbeef rauszulassen, weil das die Ampel möglicherweise zerbrechen könnte. Das wurde in den letzten Monaten ja auch immer wieder diskutiert und wenn es soweit kommen sollte, dann sprechen wir hier natürlich drüber.
Aber wir wollen uns jetzt mal die einzelnen Zutaten von diesen Süppchen, wie du meintest, anschauen. Also was für verschiedene Vorstellungen von Wirtschaftspolitik hinter den verschiedenen Gipfeln stehen. Und dabei hilft uns Alex Wulfers von unserem Finanzformat Was kostet die Welt? Hi Alex.
Hallo.
Hallo. Welche konkurrierenden Ansätze gibt es da so innerhalb der Regierung?
Der größte Unterschied in den Ansätzen der Wirtschaftspolitik liegt wahrscheinlich zwischen Christian Lindner und Robert Habeck. Robert Habeck hat in dieser Woche zwar keinen eigenen Gipfel abgehalten, aber ein Papier veröffentlicht, in dem er seine Vision für die Wirtschaftspolitik in Deutschland dargestellt hat. Und da spielt eine relativ aktive Industriepolitik eine relativ große Rolle. Also Unternehmen sollen eine 10% Prämie auf Investitionen bekommen. Das soll allerdings nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden, was dann eben implizit bedeuten würde, das muss aus Schulden finanziert werden. Und das ist eben ein Riesenproblem für Christian Lindner, der auf seinem Gipfel am Dienstag nochmal ganz klargestellt hat, es soll keine Subventionen für Unternehmen geben, es soll eben keine zusätzlichen Schulden geben. Die Schuldenbremse spielt da eine große Rolle in der Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Gruppen. Und es ist im Moment schwer vorzustellen, dass die sich da einig werden.
Aber was genau würde Christian Lindner denn machen, außer keine Schulden zu machen?
Christian Lindner setzt da vor allem auf Themen wie Bürokratieabbau, das Unternehmen einfacher zu machen, zu investieren. Wobei jetzt aus diesem Gipfel jetzt keine klaren Ansagen herausgekommen sind, außer eben diesen roten Linien. Also es ging da sowohl bei ihm als auch bei Scholz erstmal darum, mit der Wirtschaft zu sprechen, deren Ideen aufzunehmen.
Und du hast es von Lindner und Habeck geredet, aber was genau sagt denn Scholz dazu?
Ja, Scholz sagt, wie so oft, relativ wenig dazu. Der hat ja auch die Herren Lindner und Scholz zu seinem Gipfel gar nicht eingeladen, was dann mit etwas Verstimmung aufgenommen worden ist. Trifft sich jetzt nochmal am 15. November wieder mit der Wirtschaft, mit Wirtschafts- und Industrievertretern, wieder ohne Lindner und Habeck. Soweit man aus diesem Gipfel gehört hat, ist da wohl auch nichts wirklich bei rumgekommen. Von den Wirtschaftsvertretern hieß es schon, ja, Scholz muss jetzt liefern und irgendwie konkret mal was machen. Bisher ist noch nicht so ganz klar, was das sein wird. Und auch da stellt sich die Frage, wenn er nicht mit seinen Koalitionspartnern spricht, wie es dann da für Mehrheiten geben soll.
Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Also Lindner sagt, wir müssen die Wirtschaft irgendwie entlasten und Habeck will eigentlich aber alle fördern, wenn sie investieren. Ist das richtig?
Genau, also es gibt da unterschiedliche Interpretationen bezüglich dieses Vorschlags von Herrn Habeck. In gewisser Weise ist es ja auch eine Form von Steuerentlastung, wenn man dann eben nochmal 10% obendrauf kommt, bekommt. Die Frage ist dann, wie bürokratisch würde das Ganze umgesetzt werden? Welche Investitionen würden darunter fallen? Also so wie Habeck es darstellt, ist es eigentlich auch eine Form von Entlastung. Allerdings eben auch eine schuldenfinanzierte. Und das ist mit Christian Lindner im Moment nicht zu machen. Also dessen Fokus liegt eigentlich darauf, eben die Schuldenbremse aufrechtzuerhalten, den Haushalt im Griff zu halten. Das ist ja auch irgendwo sein Job als Finanzminister, die Finanzen zusammenzuhalten. Aber es steht eben dann im Widerspruch dazu, was Robert Habeck vorgeschlagen hat.
Und wie kommen diese verschiedenen Pläne eigentlich bei der Wirtschaft an? Wie finden die das?
Die sind natürlich erstmal sehr offen dafür, dass der Staat ihnen hilft. Also deswegen fordern sie auch mehr Maßnahmen. Ist dann die Frage, ob man das auch ökonomisch so sinnvoll findet, dass das passiert. Aber grundsätzlich sind Unternehmen natürlich immer offen dafür, dass man ihnen... Keine Frage.
Was genau sagt die Wissenschaft? Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze dazu, ob man lieber viel sparen oder viel investieren sollte, oder?
Ja, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also manche Ökonomen finden die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Es gibt da durchaus Forschung, die zeigt, solche Investitionsanreize, wie sie Robert Habeck da vorgeschlagen hat, die können schon tatsächlich ganz ordentlich was bewirken. Gab es vor einigen Jahren ein wichtiges Paper dazu, das genau das gezeigt hat, dass man eben damit schon auch einen Anreiz schaffen kann und die Investitionen verstärken kann. Andere sagen, okay, es ist eigentlich eher eine Symptombekämpfung und löst nicht wirklich die tiefer gehenden Probleme der deutschen Wirtschaft. Also es gibt da strukturelle Probleme, die man angehen müsste, und die durch so eine Geldspritze nicht gelöst werden können.
Und noch ein kleiner Blick in die Glaskugel. Glaubst du, die Ampel packt's bis Mitte November?
Ich glaube, bis Mitte November werden sie es, glaube ich, schon noch schaffen. Ob sie dann im neuen Jahr noch zusammenhalten, da bin ich eher skeptisch. Also am 14. November ist diese Haushaltsbereinigungssitzung, wo sie sich auf den Haushalt einigen müssen. Und da könnte es tatsächlich noch mal knallen. Ich war, glaube ich, in den letzten 3 Jahren noch nie so pessimistisch, dass sie es bis zum Ende durchhalten. Also mal sehen, wie es weitergeht. Es würde mich nicht komplett überraschen, wenn es dann im Frühjahr Neuwahlen gibt.
Das war Alex von unserem Finanzformat Was kostet die Welt? Danke dir.
Danke.
Danke euch.
Und ihr habt jetzt hoffentlich einen besseren Überblick darüber, warum es diese Woche so viele Wirtschaftsgipfel gab und was da eigentlich besprochen wurde.
Letztes Wochenende war der Parteitag von der Jungen Union in Halle an der Saale und die Jugendorganisation der Union ist da zusammengekommen, um über ihre Forderungen zu sprechen, aber vor allem auch, um den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz zu feiern. Und als er in den Saal gekommen ist, klang das so.
Begrüßt mit mir den nächsten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland!
Den Track, den kennt man vielleicht. Das ist Soho Bunny mit Zeit, dass sich was dreht. Und wegen diesem Track hat die Junge Union jetzt Ärger mit dem Rapper Soho Bunny. Das Lied ist ja eine Neuinterpretation vom Original von Herbert Grönemeyer. Der hatte den Song für die Fußball-WM 2006 geschrieben. Und die Version von Soho Bunny, die kam jetzt Anfang des Jahres raus. Und auch wenn es jetzt zweimal eine Fußballhymne war, geht's in der Neuinterpretation nicht mehr nur um Sport. Weil der rappt auch davon, dass er auf eine Wende hofft und nicht aufhören will, laut zu sein und sowas. Podcast. Also in einem Kommentar unter einem Musikvideo hat der Rapper selbst geschrieben, Zitat, lasst uns versuchen, aufeinander zuzugehen, anstatt uns voneinander zu entfernen. Lasst uns zusammen für eine Zukunft kämpfen, in der auch unsere Ur-Urenkel noch ein gutes Leben haben können.
Ja, Soho Barney engagiert sich gegen rechts. 2021 hat er auch schon mal bei einer Veranstaltung gegen rechts von den Grünen gespielt. Mit Zeit, dass sich was dreht, ist er diesen Sommer auch auf einer Demo für Demokratie in Berlin aufgetreten. Dass jetzt die Junge Union für den Auftritt von Friedrich Merz den Song benutzt hat, das stört den Rapper. In einer Insta-Story hat er die Junge Union und die CDU getaggt und dazu geschrieben, wenn ihr weiter meinen Song auf Friedrich Merz Veranstaltungen benutzt, werde ich rechtliche Schritte einleiten.
Und dass sich Artists dagegen wehren, dass ihre Songs im politischen Kontext verwendet werden, das passiert momentan ja irgendwie echt häufig. Also erst Sylt mit L'Amour Toujours, dann neulich aber auch der Abschiebesong auf der Melodie von Das geht ab von den Atzen. Man muss aber sagen, dass sich der Fall hier jetzt nochmal ein bisschen von den anderen beiden unterscheidet, weil bei Gigi D'Agostino, also L'Amour Toujours und den Atzen, da wurde ja der eigentliche Text ersetzt und zwar mit krass diskriminierenden Botschaften. Also da wurde das Lied ja praktisch zweckentfremdet und bei Soho Bunny wurde das Originallied jetzt nur in einem Kontext gespielt, den er nicht cool findet, aber das wurde nicht umgedichtet. Und genau da liegt auch so ein bisschen der Haken, weil also es gibt ja GEMA und so Rechte, wann wo was gespielt werden soll und darf und Wahlkampfveranstaltungen sind da einfach ein Sonderfall, die überhaupt nicht rechtlich geklärt sind. Wenn der Song jetzt auf einer verfassungsfeindlichen Veranstaltung gespielt worden wäre, dann wäre das wieder was anderes, dann hätte man da mehr in der Hand. Aber so ist es ziemlich unklar, ob Soho Bunny jetzt da mit einer Klage wirklich durchkommen würde, wenn er es denn versuchen würde.
Aber jetzt nochmal kurz zurück zur Veranstaltung, also zum Parteitag der Jungen Union und was da so besprochen wurde. Traditionell ist die Junge Union nochmal konservativer eingestellt als die CDU, CSU. Und Friedrich Merz war ja für viele bei der Jugendorganisation der Wunschkandidat für die Bundestagswahl. Die hatten ihn auch schon bei den letzten Wahlen vorgeschlagen. Beim Parteitag haben sie Merz deswegen auch mit Begeisterung empfangen. Also als der seine Rede gehalten hat, konnte man groß das Wort Kanzler auf der riesigen Leinwand hinter ihm lesen und das Publikum hat März 2025 Schilder hochgehalten.
Ja, der wurde da auf jeden Fall sehr positiv empfangen. Wir gehen jetzt nicht jeden einzelnen Punkt durch, der da besprochen wurde und viele von den Standpunkten von Friedrich Merz, die kennen wir ja auch schon. Aber ein Thema, das für uns ja voll wichtig ist, ist das Thema Rente und die Junge Union hatte da nämlich im Vorfeld über einen Antrag abgestimmt, der eine Rentenreform fordert. Viele junge Menschen haben ja Angst, dass die staatliche Rente irgendwann mal für unsere Generation einfach nicht mehr ausreichen wird, weil es immer weniger junge Leute gibt, die für immer mehr Alte die Rente zahlen müssen. Und das Problem, das sieht die Junge Union auch so, wenn die Rentenpolitik so bleibt, wie sie jetzt ist.
Deshalb fordern sie, dass das Renteneintrittsalter in Zukunft an die Lebenserwartung gekoppelt sein soll. Das heißt konkret, wenn die Deutschen im Schnitt immer älter werden, müssen sie auch länger arbeiten. Merz sagt aber, mit ihm wird es so eine Reform nicht geben. Das gesetzliche Renteneintrittsalter soll bei 67 bleiben. Und wer früher aufhören will zu arbeiten, soll Abschläge zahlen. Wer länger bleiben will, soll gute Anreize dafür bekommen, länger zu arbeiten. Ja, dass Merz damit praktisch den größten Vorschlag der Jungen Union gekillt hat, hat aber seinen Hype an diesem Tag gar nicht gestoppt. Und als Antwort auf seinen Auftritt gab es Applaus und keine kritischen Nachfragen.
Wie ist dein Rentengefühl, Magda?
Ich weiß, ich sollte mich krass damit auseinandersetzen. Das wird einfach auch richtig wichtig sein. Die Sache ist die, das ist halt einfach über 40 Jahre noch hin für mich.
Ich habe das auch auf nach 30 vertagt, aber ich glaube, das ist eigentlich nicht gut.
Wir haben ja letzte Woche schon über die Rundfunkreform gesprochen und haben dazu sogar eine Mail von Martin bekommen, dass ich ziemlich lost fühlt in dem Thema. Martin, vielleicht hörst du ja auch gerade zu. Wir können hier jetzt nicht das komplette Thema, den kompletten Gesetzestext durchgehen, aber wir geben euch zumindest noch mal ein kleines Update dazu. Und zwar ging es ja darum, die Ministerpräsidentinnen haben letzten Freitag eine Reform vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschlossen. Das war aber erst am Freitagnachmittag, also nachdem wir unsere Folge aufgezeichnet haben. Und deshalb gehen wir hier die wichtigsten Punkte mal einzeln durch, die da beschlossen wurden.
Ja, also ich fange an mit Dreisat. Also zwischendurch stand ja mal im Raum, Dreisat und Arte zusammenzulegen. Dazu kommt es jetzt aber doch nicht, zumindest erstmal. Gegen die Idee, Dreisat aufzugeben, hatten vorher ja auch super viele Leute aus der Kulturszene protestiert und es gab da auch eine Petition mit fast 150.000 Unterschriften. Die MinisterpräsidentInnen haben jetzt den Sendern selbst die Entscheidung überlassen, ob Arte und Dreisat in Zukunft miteinander verschmolzen werden sollen. Also Arte soll auf jeden Fall bald nicht mehr nur rein deutsch-französisch sein, sondern zu einer europäischen Kulturplattform ausgebaut werden. Und dafür könnten dann auch Dreisat-Beiträge eine Rolle spielen. Die sollen in Zukunft nämlich in der Arte-Mediathek landen. Aber dafür gibt es ja jetzt auch noch keine Deadline oder sowas und auch keine inhaltlichen Vorgaben. Also das Redaktionsnetzwerk Deutschland zum Beispiel spricht da von einer Gnadenfrist für Dreisat.
Ja, gekürzt werden soll auf jeden Fall bei den Fernsehkanälen, die den Schwerpunkt Information, Bildung und Dokumentation haben. Das sind Phoenix, Tagesschau 24, ARD Alpha und ZDF Info. Ab 2027 soll es zwei davon nicht mehr geben. Welche das sind, das haben die Länder aber nicht festgelegt.
Ich finde es so fies. Wie soll man sich dann gemeinsam also dann auch entscheiden, okay, wir gehen jetzt. Aber gut, ich weiß nicht genau, wie das dann im Endeffekt...
Da wird es irgendjemanden geben, der das entscheiden wird.
Ja. Was die jungen Angebote angeht, bleiben Kika und Funk so bestehen, wie sie sind. Der ARD-Kanal One und ZDF Neo sollen aber zusammengelegt werden und bald ein gemeinsames Angebot machen.
Gekürzt wird bei den regionalen Hörfunkprogrammen in der ARD. Da gibt es ja in jedem Bundesland verschiedene Sender, insgesamt 70 in Deutschland. In Zukunft sollen es nur noch 53 geben. Heißt, es müssen 17 Programme gestrichen werden. Welche das sind, das steht eben auch noch nicht fest.
Auch für den Bereich Sport gibt es eine neue Regelung. Und zwar wurde jetzt festgelegt, dass ARD und ZDF für Übertragungsrechte von Sportereignissen, zum Beispiel Fußball, nur noch begrenzt Geld ausgeben dürfen. Nämlich maximal 5% von den Gesamtausgaben von den beiden Sendern. Damit ändert sich eigentlich erstmal nichts, weil das ist ziemlich genau auch das, was jetzt schon ausgegeben wird, nämlich gut 400 Millionen Euro, was ich crazy finde. Neu ist also nur, dass es jetzt klar festgelegt ist, aber im Endeffekt hat das wahrscheinlich keine großen Änderungen zur Folge.
Ja, neu ist auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Zukunft enger mit Privatsendern zusammenarbeiten sollen. Dann können Inhalte von der ARD zum Beispiel auf der Webseite von RTL verlinkt oder eingebettet werden und das soll eine Win-Win-Situation werden. Für die Öffentlich-Rechtlichen gibt es dadurch mehr Reichweite und für die Privatsender ein vielfältigeres Angebot.
Und dann die größte Änderung, über die wir hier im Podcast ja letzte Woche auch schon ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, das ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen in ihrem Online-Angebot nicht mehr so viele Texte bringen sollen. Also damit sind zum Beispiel Artikel auf heute.de oder so gemeint, aber auch Insta-Posts, zum Beispiel auf dem Insta-Account von der Tagesschau. Grund dafür ist, dass sie dann den Zeitungen und den privaten Medienhäusern nicht so dolle Konkurrenz machen.
Ja, die Öffentlich-Rechtlichen sollen nur noch in bestimmten Fällen online Texte veröffentlichen dürfen. Zum einen als Begleitung zu einer Sendung im Fernsehen oder eben auch im Radio. Heißt, erst wenn eine Sendung im Fernsehen oder im Radio über ein Thema berichtet hat, dürfte online darüber in Textform berichtet werden. Erlaubt sind außerdem Schlagzeilen zu aktuellen Ereignissen, Live-Ticker und begleitende Echtzeitberichterstattungen, Faktenchecks oder Angebotsübersichten.
Ja, also diese Einschränkungen, die könnten krasse Folgen für die Berichterstattung haben, weil das bedeutet, dass zum Beispiel ja die Tagesschau oder ZDF heute nicht mehr so schnell informieren kann wie bisher, einfach weil es ja deutlich länger dauert, ein Video oder ein Audio zu produzieren, als einen Text zu schreiben. Mit der Reform dürfte die Tagesschau dann nur noch die Eilmeldung als Schlagzeile raushauen, aber die Hintergründe dazu, die gäbe es dann vielleicht erst ein paar Stunden später. Und was das aber dann alles zum Beispiel auch für Instagram bedeuten würde und ob es dann zum Beispiel nur noch Posts mit Schlagzeilen gibt oder so, das kann jetzt, glaube ich, noch niemand sagen. Deswegen ist da die Berichterstattung dazu auch einfach noch so vage.
Ja, so viel erstmal zur Reform. Das waren jetzt viele Punkte. Die ist aber noch gar nicht fix. Die Abgeordneten in den verschiedenen Landesparlamenten müssen nämlich erst noch zustimmen. Und die können die neuen Staatsverträge aber nur ganz oder gar nicht annehmen und selber nichts mehr dran ändern. Erst wenn der letzte Landtag zugestimmt hat, treten die Reformen dann in Kraft, wahrscheinlich frühestens im Sommer nächstes Jahr.
Und ein Punkt ist natürlich auch noch super wichtig. Es ging nämlich bei der Ministerpräsidentinnenkonferenz auch darum, ob der Rundfunkbeitrag erhöht werden soll. Im Moment liegt er ja bei 18,36 Euro im Monat und ab nächsten Jahr könnten es 18,94 Euro pro Monat werden, also knapp 60 Cent Erhöhung. Könnte deshalb, weil die Bundesländer dagegen auch ihr Veto einlegen können. Dass der Beitrag trotz der ganzen Kürzungen erhöht werden könnte, das liegt eben daran, dass diese ganzen Maßnahmen, die wir hier gerade aufgezählt haben, sich natürlich auch nicht sofort auswirken würden, sondern das auch eine Weile dauern würde, wenn die denn so bewilligt werden. Ja, aber der Rundfunkbeitrag ist ja jetzt schon super vielen Menschen zu hoch. Deswegen ist es voll spannend, was da dann nochmal passiert. Aber die Entscheidung, ob der Beitrag erhöht wird, die wurde nochmal verschoben und zwar auf Dezember.
Wir haben es ja schon gesagt, nur noch ein paar wenige Tage bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Und bei den Umfragen, da hat sich in den letzten Wochen nicht mehr viel getan. Kamala Harris liegt in den nationalen Umfragen immer noch ganz knapp vorne. Aber in den USA ist es eben so, dass die meisten Stimmen nicht automatisch auch die Präsidentschaft bedeuten. Das entscheidet sich nur in wenigen Bundesstaaten. Und in denen ist es weiterhin super knapp. Und die letzten Wahlen haben gezeigt, dass das Wahlergebnis dann doch auch nochmal ganz anders als die Umfragen vorher aussehen können. Bleibt also spannend bis zum Ende.
Ja, also was Trump und Harris politisch für die USA und für die Welt bedeuten würden, das sind wir hier ja schon in der Sonderfolge zu den US-Wahlen sehr ausführlich durchgegangen. Aber wie die Leute so auf das Leben in den USA nach den Wahlen gucken, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Vor allem, wenn Harris gewinnen würde, fragen sich ja viele so, würden Trump und seine AnhängerInnen das Wahlergebnis dann überhaupt akzeptieren? Gibt es dann vielleicht einen zweiten Sturm aufs Kapitol oder sogar irgendwas noch Schlimmeres? Aber auch wenn Trump gewinnen sollte, gibt es Menschen in den USA, die sich auf Gewalt vorbereiten und deshalb selbst zu Waffen greifen, um sich im Zweifelsfall verteidigen zu können.
Ja, Fabian Janssen von unserem Kriegsberichtsformat Crisis hat eine Truppe von AntifaschistInnen begleitet, die einen Gun Club gegründet haben, um Menschen im Umgang mit der Waffe trainieren. Und darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Hi Fabian.
Hi.
Hallo.
Was sind das denn für Leute und warum machen die Waffentrainings?
Ja, wir waren 2 Wochen in den USA und haben da gedreht und wir haben ein Dreh war mit der sogenannten Black Cat Rifle Group. Das ist eine Gruppe von ganz verschiedene Menschen, würde ich sagen, die sich aber alle eher, sag ich mal, dem linken oder antifaschistischen Spektrum in irgendeiner Form zuordnen, die auch ganz unterschiedliche Hintergründe haben, aber alles, was sie so eint insgesamt oder was alle von denen so ein bisschen eint, ist die Angst davor, wie entwickeln sich die USA gerade und wie haben sie sich auch in den letzten Jahren entwickelt. Also zum einen haben sie Angst davor, dass sie von anderen Gruppen unterdrückt werden. Die Gruppe lebt selber, oder die meisten, die sind in Texas und die leben auch alle da. Die meisten sind dort auch aufgewachsen. Sie sagen, sie haben ein großes Problem mit Rechtsextremismus dort vor Ort. Es gibt viele Gruppierungen, teilweise auch Milizen, teilweise hin bis zu Nazi-Gruppen, die zum Beispiel auf LGBTQ-Plus-Veranstaltungen oder von der queeren Community besonders irgendwie öfter einfach auftauchen und versuchen, die Teilnehmenden einzuschüchtern in irgendeiner Form. Dass sie zum Beispiel manchmal unbewaffneter auftauchen, aber manchmal auch bewaffneter auftauchen und damit dann versuchen, Druck auf die Leute auszuüben oder so eine Bedrohungslage zu generieren, dass die Leute sich einfach nicht mehr da wohlfühlen oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar angreifen. Das passiert natürlich nicht dauernd, aber sie haben Angst davor. Und was dann viele von denen gemacht haben, und ich glaube, ich setze da nochmal ganz kurz neu ein, was viele von denen dort in den letzten Jahren einfach erlebt haben, ist, dass dieser Anstieg an Rechtsextremismus für sie immer weiter zunimmt, dass diese Bedrohungslage zunimmt. Und viele hatten auch das Gefühl, dass seit Trumps erster Wahl, dem ersten Wahlgewinn quasi diese Seite, dieses konservative Denken quasi nochmal einfach einen Schub bekommen hat und nochmal so eine Polarisierung bekommen hat. Und dadurch haben viele sehr viel Angst bekommen, dass sie nicht mehr ihre Meinung frei auf den Straßen äußern können, dass sie nicht mehr einfach rausgehen können, dass sie Angst haben müssen, dass ihnen oder denen, die sie lieben, quasi etwas passieren, zustoßen könnte. Deshalb haben viele von denen angefangen, sich Waffen zu kaufen, was sie in den USA und besonders in Texas einfach dürfen. Texas ist auch ein sogenannter Open Carry Staat, also das heißt, man darf dort einfach mit der Waffe auf der Straße rumlaufen, auch bei Veranstaltungen. Und deshalb trainieren sie jetzt damit und sagen, sie wollen halt auch die Menschen, die ihnen wichtig sind, trainieren oder das Angebot schaffen. Also vor allem Minderheiten, Menschen aus der schwarzen Community, Menschen aus der LGBTQI-Community, aber auch alle anderen, die denken und fühlen sich bedroht, um ihnen so Selbstvertrauen zu geben und dass sie sich im Notfall selbst verteidigen können, falls sie angegriffen werden sollten.
Kannst du einen kleinen Abriss machen? Was genau sind denn die Szenarien, wenn es Trump gewinnen würde, von denen die Leute Angst hätten? Und was sind die Szenarien, wo sich die anderen Leute vorbereiten, wenn Harris gewinnen würde? Was sind die 2 verschiedenen Szenarien?
Also ich kann sagen, unser Protagonist, Azad heißt er, das ist sein Spitzname zum Beispiel, der hat mir gesagt, wenn Trump gewinnen würde, dann bereiten sie sich einfach darauf vor, dass irgendwie so die Bedrohungen gegen LGBTQ+ oder andere Minderheiten in irgendeiner Form in den USA einfach nochmal zunimmt, dass einfach diese Polarisierung nochmal zunimmt. Das ist das, was er seiner Meinung nach passieren wird. Und was sie dafür machen, ist, dass sie einfach noch aktiver quasi in ihre Gemeinschaften reingehen und sagen, hey, wenn ihr schießen lernen wollt, wenn ihr trainieren wollt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Waffen besitzen könnt und dürft, dann kommt zu uns und wir trainieren euch und bilden euch aus und bereiten sich quasi einfach mehr auf so eine konstante Bedrohungslage zu, weil sie das Gefühl haben, die USA rutschen weiter in eine für sie ja, feindliche Umgebung in dem Sinne. Wenn Harris für sie gewinnt, dann heißt das nicht, dass direkt alles besser wird für sie. Dann haben sie eher das Gefühl, dass alles vielleicht erstmal so ein bisschen auf dem Level bleibt, wie es gerade jetzt ist. Dass der Faschismus, den sie erleben und die Bedrohung, die sie erleben, aber auch nicht einfach weg ist. Weil das hat für sie nichts damit zu tun, ob Trump oder Harris gewinnt. Sie sind gegenüber beiden kritisch, gegenüber Trump natürlich viel kritischer. Sondern das würde daran liegen, wie verändern sich die USA insgesamt? Kriegen sie es hin, dass eine Inflation weggeht, dass Ungleichheiten weggeht, dass Armut weggeht, dass Unterschiede einfach zwischen Menschen weiter adressiert werden oder nicht? Damit hängt das für sie zusammen. Also für sie sagen, es sitzt dieser Kern dieses Hasses, den die USA gerade von vielen Seiten polarisiert so erlebt, heißt für sie, dass es mehr so dieses... das, was tief sitzt, und Trump ist wie sie mehr so ein Symptom, der das jetzt ausdrückt. Und sie haben dann eher Angst, okay, wer wäre dann der Nächste?
Ich würde trotzdem gerne einmal noch mal ganz kurz über die Leute sprechen, die diese Waffentrainings machen. Ich finde es nämlich so absurd. Also, was ist denn deren Verhältnis zu Waffen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja eigentlich Menschen oder Gruppierungen sind, die eigentlich besonders bedroht von Waffengewalt sind. Und trotzdem sind sie jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, wir greifen lieber selbst zur Waffe, als dass unser Leben bedroht wird. Aber also, was ist das für ein Verhältnis? Sind die wirklich so, wollen die generell keine Waffengesetze mehr? Ich meine, da stehen ja auch so Sachen wie so School-Shootings und sogar, also einfach generell auch so Bandengewalt und sowas im Raum, die ja damit schon auch beeinflusst werden.
Ich glaube, das ist schon mal dieses Verhältnis zu Waffen in den USA und wahrscheinlich auch besonders nochmal in Texas, ist noch schon mal ganz anders, als wir es hier in Deutschland kennen. Irgendwie hier wachsen hier ja auf, ohne dass wir einfach eine Waffe kaufen können. Hier gibt es, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Man wird Sportschütze oder Jäger. Das sind quasi die einzigen zwei Varianten wirklich. Und jetzt zum Beispiel in Texas kann man ja quasi einfach irgendwo hingehen und sich eine Waffe kaufen und darf die dann auch tragen und auch offen. Und das heißt, viele, die dort aufgewachsen sind, auch dort in der Gruppe, haben gesagt so, hey, ja, wir sind damit immer aufgewachsen, Waffen gehören zu Amerika. Und auch wenn man sich fragt, könnte ich denn vorstellen, in Amerika ohne Waffen zu haben, sagen die meisten erstmal, nee, eigentlich nicht, das gehört schon zu uns. Das steht ja quasi schon so in der Verfassung. Und wir sind damit aufgewachsen und es macht ja auch Spaß, es ist ja auch entspannend, damit zu schießen und zu trainieren. Irgendwie, das gehört auch dazu, das mit Freunden zusammen zu machen. Das ist so die eine Seite. Es gab aber auch andere Gruppenmitglieder, die haben gesagt, hey, ich bin nicht mit Waffen aufgewachsen. Ich bin dazu erst gekommen, weil diese Angst mich jetzt dazu gebracht hat, hey, der Gegner bewaffnet sich, der politische, warum sollte ich es jetzt eigentlich auch nicht machen? Weil wenn die Waffen haben, wie soll ich mich dann wehren, wenn sie mich angreifen? Und die sagen schon, hey, ich will eigentlich gar keine Waffe besitzen und tragen, ich wollte das nie, ich mache es jetzt nur, weil ich muss. Und sie sagen jetzt aber auch, nachdem sie dann Waffen haben und trainiert haben, ich gebe sie auch erst wieder ab, wenn der Gegner die Waffe abgibt. Was dann teilweise schon so weit geht, ist, dass sie auch sagen, es liegt sich ja auch manchmal am linken und am linken Spektrum so ein bisschen, auch die Polizei muss ihre Waffen abgeben. Vorher machen wir das nicht, weil eben dort viele auch und gerade viele aus der, viele schwarze Menschen natürlich auch Angst vor der Polizei haben aufgrund der Ereignisse aus der Vergangenheit. Und daraus kann man ja schon schließen, dass es dazu kommt oder sie wirklich wollen, dass es keine Waffen mehr gibt, sehr schwierig wird.
Das klingt auf jeden Fall sehr heftig hier. Du hast auf deiner Reise jetzt auch schon ganz viele andere Sachen gesehen. Mit welchem Gefühl schaust du denn auf die Wahlen nächste Woche?
Ich würde sagen, mit gemischten Gefühlen. Ja, es ist eine sehr große Wahl und die Themen, die wir ja auch recherchiert haben, sind teilweise sehr große Themen, die wahrscheinlich auch über die Wahl hinausgehen. Wir haben ja neben dem linken Gun Club auch zur Opioidkrise recherchiert, zu Fentanyl, zur Obdachlosigkeit, aber auch zur Grenzpolitik. Und das sind ja alles Themen, die, egal ob Trump oder Harris gewählt werden, nicht in ein paar Tagen oder einer Woche gelöst sind und es gibt eine einfache Lösung dafür. Es sind sehr polarisierende Themen, es sind sehr große Themen, es sind sehr teure Themen. Und das sind Sachen, die sich einfach dann nochmal über Jahre ziehen werden, um da eine Lösung in irgendeiner Form zu finden oder wahrscheinlich auch eine richtige Verbesserung in die eine oder andere Richtung. Deshalb ist es für mich mit sehr viel gemischten Gefühlen zu sehen, wie die Wahl sich entwickelt, auch wie sehr es sich dann polarisiert. Ich glaube, alle sind sehr gespannt einfach, was wird passieren, wenn Trump die Wahl verliert? Wird es dann einfach so akzeptiert oder wird es wie das letzte Mal sein, dass wieder so ein Sturm von Aufruhr kommt in irgendeiner Form, der sich dann in die eine oder andere Richtung entwickeln kann. Und gleichzeitig auch, wenn zum Beispiel Trump gewinnt oder wie wird sich die Auslandspolitik entwickeln? Was wird mit Geldern für die Ukraine sein, in der wir ja auch oft berichten? Oder im Nahen Osten, wie werden sich da quasi Sachen weiterentwickeln und die dann am Ende ja auch einen Einfluss auf Deutschland und Europa haben. Also ich glaube, da schaue ich mit sehr viel Spannung drauf und mit so gemischten Gefühlen, in welche Richtung sich das entwickelt.
Und die Themen, von denen du gerade berichtet hast, die passenden Videos dazu, die findet man wahrscheinlich in den nächsten Wochen bei euch auf YouTube, oder?
Genau, jetzt am Sonntag, quasi kurz vor der Wahl, kommt das Video zum linken Gun Club raus, zur Black Hat Rifle Group. Da sind wir gerade in den letzten Zügen der Fertigstellung heute und dann in den nächsten Wochen kommen die anderen Filme zur Opioid-Krise und zur Obdachlosigkeit.
Das war Fabian Janssen von Crisis. Danke dir.
Sehr gerne.
Das iranische Mullah-Regime hat den iranisch-deutschen Jamshid Shammaht hingerichtet. Er wurde 69 Jahre alt. Das hat das Mullah-Regime, so nennt man die Regierung im Iran, am Montag offiziell bekannt gegeben. Das Mullah-Regime ist seit 1979 an der Macht und wird autoritär geführt von Ayatollah Khamenei, einem islamischen Gelehrten. Deswegen sagt man auch offiziell die Islamische Republik Iran.
Also falls euch der Name Jamshid Shammaht nichts sagt, der war ein Unternehmer mit iranischer und deutscher Staatsbürgerschaft. Gewohnt hat er eigentlich zuletzt in den USA und vor 4 Jahren wurde der aber auf einem Zwischenstopp in Dubai bei einer Reise nach Indien gekidnappt. Wie genau das passiert ist, das weiß man bis heute nicht, aber vieles deutet darauf hin, dass das Mullah-Regime selbst ihn nach Iran verschleppt hat. Und kurze Zeit später haben sie dann seine Festnahme auch bekannt gemacht und seitdem war er da in Isolationshaft.
Dem iranischen Regime war Shammaht schon länger ein Dorn im Auge. Laut Amnesty International war er in einer Gruppe von GegnerInnen vom Mullah-Regime engagiert. Und die Gruppe heißt Tonda, was auf Deutsch so viel wie Donner heißt. Für die Gruppe hatte er in den USA eine Website gegründet und eine Radiosendung moderiert, wo er das Regime öffentlich kritisiert hat.
Ja, also laut Regime soll er angeblich an einem Anschlag auf eine Moschee im Iran beteiligt gewesen sein. Den Anschlag, den hatte Tonda tatsächlich für sich beansprucht. Shammaht hat aber eigentlich immer wieder betont, dass er damit überhaupt nichts zu tun hatte. Ihm wurde dann trotzdem der Prozess vor dem iranischen Islamischen Revolutionsgericht gemacht. Man muss aber sagen, das ist alles andere als ein fairer Prozess. Also Shammaht, der hatte keine Rechte auf einen eigenen Anwalt. Seine Familie konnte nur super selten mit ihm sprechen. Und obwohl er an Parkinson erkrankt war, durfte er zum Beispiel auch keine Medikamente dagegen bekommen. Seine Familie und auch Menschenrechtsorganisationen vermuten, dass er im Gefängnis gefoltert wurde. Zum Beispiel gibt es auch ein Video von ihm, wie er angeblich ein Geständnis abgibt. Aber es wird eben vermutet, dass das unter Folter entstanden ist. Es gab dann sogar mehrere Prozesse gegen ihn und die wurden alle im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlt. Deshalb gilt das Ganze auch als Scheinprozess für so iranische Propagandazwecke.
Am stärksten hat sich seine Tochter Ghazal Shammaht aus den USA für seine Freilassung eingesetzt. Sie hat eine Petition gestartet, Proteste organisiert und immer wieder die Bundesregierung öffentlich kritisiert. Sie hat auch mehrfach gefordert, dass sich das Auswärtige Amt nicht nur hinter den Kulissen für ihren Vater einsetzt, sondern öffentlich die Freilassung fordert.
Ja, trotz dieser riesigen Kritik auch von allen Seiten hat das iranische Regime Jamshid Shammaht dann 2023 zum Tode verurteilt und eben jetzt das Urteil auch vollstreckt. Die deutsche Bundesregierung hat auch schon auf die Hinrichtung reagiert. Also der Bundeskanzler spricht von einem Skandal. Die Außenministerin Annalena Baerbock hat die Hinrichtung als Ermordung bezeichnet und droht dem Iran jetzt auch mit schwerwiegenden Konsequenzen. Aber wie genau die aussehen könnten, das lässt sich noch nicht sagen. Baerbock hat aber auf jeden Fall schon mal den deutschen Botschafter aus Teheran nach Berlin bestellt, um darüber zu beraten.
Und was man zu der ganzen Geschichte noch wissen muss, das iranische Regime hält noch mehr ausländische StaatsbürgerInnen oder Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft gefangen, auch noch 3 weitere Deutsche. ExpertInnen sagen, ausländische StaatsbürgerInnen als Geiseln gefangen zu nehmen, das ist sogar eine politische Strategie vom iranischen Regime und hat System. Damit wolle das iranische Regime den Austausch von iranischen Gefangenen im Ausland erzwingen. Dass das iranische Regime jetzt die Hinrichtungen doch vollstreckt hat, ist bei Leuten aus dem westlichen Ausland aber sehr selten. Zum Beispiel gab es den Fall von einer britisch-australischen Dozentin, Kylie Muir Gilbert, die im Iran festgenommen wurde und dann gegen 3 iranische Gefangene ausgetauscht wurde. Deutschland ist aber bisher eine andere Strategie gegangen und verhandelt hinter geschlossenen Türen. Die UnterstützerInnen von Shammaht sagen, dass Deutschland zu wenig gemacht hat, um ihn freizukriegen. Ein Grund dafür könnte sein, dass Deutschland und Iran ganz gute Beziehungen haben. Und Deutschland ist zum Beispiel Irans wichtigster Handelspartner innerhalb der EU. Ja, wir nehmen uns nochmal Zeit für ein Nahost-Update. Los geht's mit einer Nachricht, die diese Woche für viel Kritik gesorgt hat. Israel hat nämlich das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge, die UNRWA, verboten. Und die Hilfsorganisation darf ab nächsten Jahr nicht mehr in Israel arbeiten. Das hat das israelische Parlament, die Knesset, am Montag entschieden. Und zwar, weil Israel der UNRWA vorwirft, dass einige seiner MitarbeiterInnen TerroristInnen seien und auch am Massaker der Hamas auf Israel am 7. Oktober letzten Jahres beteiligt gewesen seien. Tatsächlich gab es schon im August eine Untersuchung dazu und die hat ergeben, dass 9 MitarbeiterInnen möglicherweise an dem Angriff der Hamas auf Israel beteiligt waren. Die UN konnte die Vorwürfe von Israel bis zuletzt nicht mit letzter Sicherheit bestätigen und die 9 Leute wurden dann eben auch trotzdem entlassen. Insgesamt arbeiten ca. 30.000 Leute für UNRWA.
Das Verbot, das bezieht sich zwar erstmal nur auf Israel selbst, aber das wird trotzdem ziemlich schlimme Folgen für die Menschen haben, weil es bedeutet, dass die Organisation auch ihre Arbeit in den Palästinensergebieten quasi nicht mehr weitermachen kann, weil Israel die Grenzübergänge dahin kontrolliert. Das betrifft einmal das Westjordanland und Ostjerusalem, aber eben natürlich auch vor allem den Gazastreifen. Und gerade im Gazastreifen ist die Hilfe von UNRWA aber gerade super wichtig für die Menschen vor Ort. Also da sind mehr als 2 Millionen PalästinenserInnen wirklich stark darauf angewiesen. Das UNRWA organisiert unter anderem, dass Wasser, Medizin, Lebensmittel und Hygieneprodukte in den Gazastreifen gebracht werden und kümmert sich darum, dass diese überlebenswichtigen Sachen eben da auch vor Ort verteilt werden.
Israel hat für seine Entscheidung jede Menge Kritik bekommen, unter anderem vom UN-Generalsekretär und vom Chef der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO. Außerdem haben die AußenministerInnen von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan und Südkorea die israelische Regierung aufgefordert, dass UNRWA weiter humanitäre Hilfe leisten und die Zivilbevölkerung versorgen dürfen sollte.
Außerdem hat Israel in der Nacht zum letzten Samstag mehrere militärische Ziele in Iran bombardiert. Das iranische Militär hat erklärt, die Angriffe hätten abgewehrt werden können und der Schaden sei begrenzt. Und laut dem Militär wurden dabei 4 iranische Soldaten getötet. Die israelische Regierung hat das Ganze als Vergeltungsangriff erklärt, also weil das iranische Militär ja Anfang des Monats Israel mit Raketen angegriffen hatte. Und das wiederum war aber die Rache dafür, dass das israelische Militär mehrere Menschen aus der Hisbollah und der Hamas getötet hat. Also ein Teufelskreis.
Ja, und durch die Sachen, die jetzt vorpassiert sind, könnte es jetzt sein, dass der Iran jetzt aus Rache wieder mit Raketen angreifen wird. Interessant ist aber, der oberste Führer des Irans, Ali Khamenei, hat eher vorsichtig auf den Angriff von Israel reagiert und diesmal nicht mit sofortiger Vergeltung gedroht. Das ist super auffällig, weil er sonst in den letzten Monaten immer mal wieder mit Rache gedroht hatte. Und das könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Iran gerade die Situation nicht weiter eskalieren lassen will. Aber das können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen.
Wäre ja mal ein Lichtblick, wenn dieser Kreislauf so durchbrochen wird, auch wenn es da immer mehrere Beteiligte gibt. Und pünktlich zu Halloween schauen wir auch nochmal nach China. Da hat nämlich die chinesische Regierung Angst, dass Halloween-Kostüme wieder ganz schön politisch werden könnten. Es gibt Berichte darüber, dass die chinesischen Behörden dieses Jahr gegen Menschen vorgehen, die sich an Halloween verkleiden.
Eigentlich ist Halloween in China nicht verboten, aber speziell in Shanghai hatten sich letztes Jahr sehr, sehr viele Menschen verkleidet auf der Straße versammelt. Und mit ihren Kostümen haben sich viele über die Covid-Politik der Regierung lustig gemacht und kritisiert, welche Auswirkungen die auf die Wirtschaft hatte. Es gab Leute, die sich als Börsencrash am chinesischen Markt verkleidet haben, als Corona-SanitätsarbeiterInnen in den typisch weißen Overalls und als riesige Corona-Teststäbchen oder als arme Medizinstudentin. Darüber wurde dann auch international in den Medien berichtet.
Ja, genau, das war halt das erste Halloween seit dem Ende der Covid-Maßnahmen. Die waren da ja extrem strikt in China. Zwischen 2020 und Ende 2022 gab es da ja immer wieder so komplette Lockdowns und die Regierung, die hatte ja so eine Null-Covid-Politik, also dass sich wirklich absolut niemand mit Covid ansteckt und wenn es irgendwo dann doch mal einen Fall gab, dann wurde das auch direkt eingedämmt. Da wurden halt echt so Häuser und Wohnviertel und sogar ganze Städte komplett abgeriegelt. Das war für die Leute in China einfach besonders heftig, weil die ja wochenlang ihre Wohnungen nicht verlassen durften und eben auch nicht arbeiten gehen konnten und auch kein Geld verdienen konnten. Und deswegen haben diese ganzen Einschränkungen auch dazu geführt, dass die chinesische Wirtschaft eingebrochen ist und viele Menschen in eine ziemlich schwierige finanzielle Lage gekommen sind.
Dass Halloween wieder zu einer großen Blamage für die chinesische Regierung wird, das will die dieses Jahr auf jeden Fall verhindern. Videos auf Social Media zeigen, wie die Polizei in Partybezirken Menschen anhält und sie einfach wirklich dazu zwingt, ihre Kostüme auszuziehen und sich sogar abzuschminken. Und deswegen wird dieses Jahr heimlich gefeiert. Und junge ChinesInnen schmuggeln anscheinend Kostüme durch die Stadt. Also ich stelle mir das total weird vor, wie die harmlose Kostüme, also wie so ein Katzenkostüm oder so, unter Mantel verstecken müssen.
Ich finde die Vorstellung voll krass, dass man mit seinem kleinen Kostüm in der Tasche unterwegs ist. Okay, das war's mit den großen News. Wir drehen jetzt nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Ich habe mich richtig gefreut. Am Anfang der Woche war das Internet voll mit Bildern von einem Timothy Chalamet Lookalike Contest in Manhattan. Und allein die Bilder von den Leuten, die ihm wirklich auch erstaunlich ähnlich sehen und sich dann eben auch so wie er in Willy Wonka oder Dune gekleidet haben, das ist einfach übelst goldig gewesen. Ich dachte irgendwie so, oh Mann, richtig, richtig süße Veranstaltung. Aber das war auch richtig absurd, was da alles passiert ist bei dem Event. Also erstmal war die ganze Veranstaltung so überfüllt, dass die Polizei angeordnet hat, dass sie aufgelöst werden muss. Und mindestens ein Teilnehmer wurde sogar festgenommen dabei. Warum, weiß man jetzt nicht genau. Und dann kam überraschend auch noch der echte Timothy Chalamet höchstpersönlich für ein paar Fotos vorbei. Es gab übrigens $50 zu gewinnen und die TeilnehmerInnen mussten ihre Französisch-Skills unter Beweis stellen, über ihre Pläne mit Kylie Jenner Auskunft geben und beantworten, was sie tun würden, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das Preisgeld und einen fast lebensgroßen Pokal hat ein Willy Wonka Timothy gewonnen. Und ich habe mir einfach nur gedacht, woher wissen wir, dass es wirklich der echte Timothy war, der vorbeigekommen ist? Vielleicht war es auch nur ein sehr gutes Lookalike. Our 12 points
go to Germany. Könnte es beim nächsten Eurovision Song Contest wieder heißen, denn Stefan Raab hat auch beim ESC sein Comeback angekündigt. Zusammen mit ARD und RTL soll er den Vorentscheid für den ESC 2025 in der Schweiz organisieren. Und Raab, der hat von 1998 bis 2012 in verschiedenen Funktionen bei den deutschen ESC-Beiträgen mitgewirkt. 2000 hat er sogar selbst teilgenommen, und zwar mit Wade Hade Duda Da. Und damit hat er auch Platz 5 erreicht. Der größte Erfolg war aber definitiv Lena Meyer-Landrut mit Satellite im Jahr 2010. Raab hatte nämlich die Idee für die Castingshow, in der Lena ausgesucht wurde. Und Lena hat damals in Oslo Platz 1 erreicht. Und ja, seitdem war ziemlicher Flaute im deutschen ESC-Game. In den letzten 10 Jahren ist Deutschland 7-mal auf dem letzten oder vorletzten Platz gelandet. Und man kann ja zu Stefan Raab stehen, wie man will. Unsere FreundInnen vom Funk-Insta-Account, die haben da mal was ausgerechnet. In den letzten 30 Jahren ohne Stefan Raab im ESC-Team hat Deutschland durchschnittlich Platz 19 belegt, aber in den Jahren mit Stefan Raab hat Deutschland durchschnittlich Platz 6,5 geschafft. Es könnte also Hoffnung für den nächsten ESC geben, und wie genau der Vorentscheid aussehen wird, das soll am 31. Oktober bekannt gegeben werden.
In London wurden 22 Tonnen Cheddar geklaut und jetzt mischt sich sogar Jamie Oliver ein. Es klingt alles nach einem absoluten Krimi. Also ganz kurz von vorne. Die Londoner Käsegroßhandlung Neil's Yard Dairy ist nach eigenen Angaben um 22 Tonnen Cheddar betrogen worden. Wir haben ja auch einen kleinen Gewichtsvergleich. Das sind ungefähr 2 Londoner Doppeldeckerbusse. Der Käse, der hat einen geschätzten Wert von 360.000 Euro. Und der Betrüger, der hätte sich wohl angeblich als französischer Großhändler ausgegeben. Neil's Yard Dairy hätte dann die rund 950 Cheddar-Laibe rausgegeben und die seien dann einfach spurlos verschwunden. Die Polizei ermittelt jetzt und Starkoch Jamie Oliver hat sich auch eingeschaltet.
22 tons worth of the best cheese in the world has gone missing. So if anyone hears anything about posh cheese going for cheap, it's probably some wrong'uns.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Und das sind natürlich die Wahlen in den USA am Dienstag, also den 5. November. In der Wahlnacht von Dienstag auf Mittwoch sendet das ZDF übrigens live durch und begleitet die Wahlen. Und wir werden hier natürlich nächste Woche auch drüber sprechen. Und ich freue mich schon.
Und es gibt noch eine Wahl, die interessant wird, auch wenn es dabei nicht um einen Big Player wie die USA geht. Aber am Sonntag wird auch in der Republik Moldau gewählt. Und ähnlich wie das diese Woche auch in Georgien war, geht es hier auch unter anderem um die Frage, ob sich das Land dann eher Richtung EU oder eher Richtung Russland orientiert. Die proeuropäische Präsidentin Maja Sandu kandidiert für eine zweite Amtszeit und tritt dabei gegen einen eher russlandfreundlichen Kandidaten an. Es gab schon einen ersten Wahlgang und jetzt geht es dann in die Stichwahl.
Am 1. November tritt das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Das Gesetz macht es für trans-, intergeschlechtliche, nicht-binäre und Agender-Personen einfacher, ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern zu lassen. Bisher war das nämlich ziemlich schwierig und belastend für viele Betroffene. Jetzt reicht eine Selbstauskunft auf dem Standesamt. Man muss sich allerdings 3 Monate vorher dafür anmelden. Und wir sprechen hier nächste Woche nochmal ausführlicher drüber.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Magda. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche, also ganz passend zu Halloween, die schwarze Katze.
Tschüss.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hex und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungspartei.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.